Einen schönen guten Morgen, ganz herzliche Grüße von allen Geschwistern aus der Freien Evangelischen Gemeinde in St. Vith in Ostbelgien. Darf ich heute Morgen weitergeben? Ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Es steht hinten auf den Tischen. Kleiner süßer Gruß aus Belgien und dann ein kleines etwas verspätetes Weihnachtsgeschenk, nehmt es einfach als Ostergeschenk. Es liegen ein paar Bleistifte dort, die hatten wir extra herstellen lassen für unseren offenen Gottesdienst zu Weihnachten und haben jedem, der gekommen ist, so ein kleines Geschenk mitgegeben und es sind ein paar übrig geblieben. Und dann hat die Gemeinde beschlossen, wir sollen doch zum Reisedienst ein paar mitnehmen. Dann wisst ihr immer, wenn ihr diesen Bleistift in der Hand habt und könnt für uns beten. Vielen herzlichen Dank auch für alle Unterstützung, die ihr immer wieder für uns tut, im Gebet und auch in Gaben. Ganz herzlichen Dank für all eure Liebe. Es war im Frühherbst 1980. Ich hatte vor kurzem das liebste, feurigste, fröhlichste Mädchen der Welt kennengelernt. Und das Schönste für mich war, mit ihr spazieren zu gehen, auf Parkbänken, mit ihr zu reden und zu reden und zu reden. Naja, und ihr wisst schon. Leider hatten wir damals wenig Zeit für solche Stunden. Als wir uns kennengelernt haben, konnten wir uns kaum in Ruhe ungestört treffen. Und das hatte damals im Wesentlichen kulturelle Gründe. Aber wir hatten die Fantasie der Verliebten. Und so haben wir uns nach 3 Wochen verlobt. Und wir dachten, wenn unsere Umgebung merkt, dass wir es ernst meinen, dann kriegen wir vielleicht etwas Ruhe. Und wir kriegen vielleicht etwas Freiraum, um uns näher kennenzulernen. Aber wir kriegten keine Ruhe und wir kriegten auch keinen Freiraum. Leider haben wir damals wenig Platz gehabt für unsere Liebe. Dieses Mädchen, das ich damals kennengelernt habe, dieses Mädchen suchte die Freiheit. Und ich konnte sie gut verstehen, denn ich hatte mir gerade die Freiheit genommen und war von zu Hause ausgezogen. 200 Kilometer entfernt von Heidelberg und ich suchte eine Heimat, ein Zuhause, wo ich mich geborgen fühlte, wo ich mich entfalten konnte. Und damit mich bitte niemand falsch versteht, ich hatte immer sehr liebe, hilfsbereite und verständnisvolle Eltern. Und meine Eltern haben für sich selber in schwierigen Kämpfen ein Nest, eine Heimat aufgebaut. Aber das war zu dem Zeitpunkt nicht länger meine Heimat. Bei meinem Mädchen dagegen fühlte ich mich wohl und ich fühlte mich geborgen. Und ich dachte, in ihrer Familie, da könnte ich vielleicht für mich eine Heimat finden. So dachte ich. Aber ich habe schnell gemerkt, ein Zuhause kann das für mich auch nicht werden, denn nicht umsonst suchte mein liebes Mädchen ja seine Freiheit. Und in dieser Zeit damals habe ich in meiner stillen Zeit ein Bibelwort gelesen. Dieses Bibelwort, das uns schon seit Anfang Januar durch dieses Jahr hin begleitet, das wir Jahreslosung nennen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Und so habe ich mein Mädchen damals gefragt, ob wir uns dieses Wort nicht für unsere Ehe nehmen sollten. Ob sie bereit wäre, sich mit mir auf die Suche zu machen. Ich habe sie gefragt, ob sie bereit wäre, wenn Jesus uns rufen würde, ihm überall hin zu folgen. Und was soll ich sagen? Sie hat ja gesagt. Und ich hoffe, ihr spürt auch nach so vielen Jahren noch meine innere Begeisterung und manchmal auch meine äußere. Auch meinem Mädchen damals hat der Status quo nicht gereicht. Sie wollte sich mit mir auf die Suche machen. Auf die Suche nach Freiheit und auf die Suche nach Heimat. Einfach wundervoll war das für mich. Ich war endlich auf dieser Suche nicht mehr allein. Was wir beide damals kaum verstanden haben, was dieses Wort, das wir uns ausgesucht haben, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, was dieses Wort für eine Sprengkraft hat. Aber wir wollten Jesus folgen und so haben wir uns miteinander auf die Suche gemacht. Und ich kann heute sagen, Jesus hat uns bis hierher nie im Stich gelassen. Und ihr hört heute meine erste Predigt über dieses Wort, das uns beide, Anna und mich, nun schon so lange begleitet. Und ich lese uns dieses Wort im Zusammenhang. Gottes Wort für den heutigen Sonntag, ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 14. Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist, innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemanden dem Ziel näher gebracht. Im Übrigen haben ja auch wir eine Opferstätte und unsere Speise ist das Opfer, das darauf dargebracht wurde. Wer noch dem irdischen Heiligtum dient, der hat nicht das Recht, davon zu essen. Denn nach dem Gesetz darf das Fleisch derjenigen Tiere, deren Blut der hohe Priester zur Sühnung der Sünden ins Heiligtum hineinbringt, nicht gegessen werden. Vielmehr wird ihr Körper draußen vor dem Lager verbrannt. Und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, darum musste er außerhalb der Stadtmauern sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der hin wir unterwegs sind. Wo bist du zu Hause? Wo bist du zu Hause? Das ist das Thema, das ich als Frage über dieses Bibelwort gestellt habe. Wie gesagt, das war schon damals unsere Frage. Wo finden wir beide so viel Freiheit, um uns entfalten zu können? Und wo finden wir gleichzeitig so viel Heimat, um geborgen zu sein? Und erst hinterher, auch im Laufe meines Studiums, habe ich gemerkt, so ähnlich muss das Lebensgefühl der Adressaten des Hebräerbriefes gewesen sein. Als Judenchristen waren sie damals doppelt heimatlos. Als Juden waren sie vertrieben, fern von Jerusalem, ohne irdisches Zuhause. Sie waren ständig in der Gefahr, verfolgt zu werden, ständig in der Gefahr, bedrängt oder getötet zu werden. Und als Christen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft hatten sie jetzt nicht einmal mehr unter ihresgleichen ein Zuhause. Judenchristen waren schon in der ersten Gemeinde doppelt heimatlos. Und das ist bis heute so geblieben. Die messianischen Juden, also Juden, die an Jesus Christus glauben, das sind bis heute die verachtetsten Personen in Israel. Und so sind auch damals schon viele in der Entscheidung gestanden, ob es nicht besser wäre, zum alten Glauben, zur alten Religion zurückzukehren. Endlich wieder ein bisschen Anerkennung. Endlich wieder wenigstens ein klein wenig soziale Absicherung. Vielleicht endlich mal wieder in der eigenen Familie anerkannt zu sein. Und so war damals unter vielen Hebräer-Christen war dieses Schlagwort, lasst uns zurückgehen. zurückgehen in die alte Religion, dann haben wir endlich Ruhe. Ruhe im Volk, Ruhe in der Verwandtschaft, Ruhe in der Nachbarschaft. Und der Schreiber bzw. die Schreiberin des Hebräerbriefes, ich tendiere ja, man weiß nicht genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, es gibt keine Verfasserangabe, aber genau aus diesem Grund tendiere ich sehr dazu, dass diesen Brief eine Frau geschrieben hat, eventuell Priscilla. Und das durfte damals nicht gesagt werden. Aber es könnte gut sein, dass der Hebräerbrief der einzige Brief in der Heiligen Schrift ist, der von einer Frau geschrieben wurde. Also dieser Schreiber oder die Schreiberin des Hebräerbriefes sagt hier zum Schluss im 13. Kapitel so als Zusammenfassung des ganzen Briefes: Ihr lieben Hebräer, macht das bloß nicht, geht nicht zurück, tut das nicht. Denn, und das ist mein erster Gedanke heute Morgen, Jesus ist unvergleichlich. Jesus ist unvergleichlich, er ist der Herr der ewigen Heimat. Jesus ist unvergleichlich, er ist der Herr der ewigen Heimat. Und in dieser Zusammenfassung, da ist es so, wie wenn dieser Schreiber oder diese Schreiberin sagen würde: Liebe Hebräer, ihr habt doch im ganzen Brief bisher, in allem, was ich euch geschrieben habe, gesehen, unser Herr Jesus ist unvergleichlich. Er ist größer als die Engel. Er ist größer als Abraham oder als irgendeiner der Propheten. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Durch ihn strahlt die Herrlichkeit Gottes. Und er trägt alles durch sein kräftiges Wort. Unser Herr Jesus ist wesensgleich mit dem Vater. Und er sitzt heute zur Rechten Gottes und er vertritt uns beständig in seinem Gebet. Jesus hat das einmalige, ewige und endgültige Opfer für unsere Schuld gebracht. Er hat sich selber für uns dahingegeben. Und so sagt dieser Schreiber hier: Dieser Jesus ist heute und morgen und für alle Zeiten derselbe, der er gestern und zu allen Zeiten war. Und darum, liebe Hebräer-Christen, egal wo ihr wohnt, lasst euch das von niemand mehr madig machen. Folgt nicht irgendwelchen schwachsinnigen Lehren, die euch nur von diesem Weg abbringen wollen. Und man meint hier förmlich den Galaterbrief zu hören, wo Paulus sagt: Wer euch ein anderes Evangelium bringt, wie das, was ich euch gesagt habe, der sei verflucht. Ihr lieben Hebräer des 21. Jahrhunderts, es kommt jetzt darauf an, für euch innerlich stark zu sein. Es kommt darauf an, das im Leben umzusetzen, was Jesus euch vorgelebt hat. Es kommt darauf an, das im Leben umzusetzen, was ihr ja alle glaubt oder zumindest mal geglaubt habt. Aber das schafft ihr nicht durch eigene Gesetzeserfüllung. Das schafft ihr auch nicht durch irgendwelche kluge Philosophie oder modernen Humanismus. Das schafft ihr schon gar nicht durch irgendwelche schönen esoterischen Lehren, die euch in den Ohren kitzeln. Innerlich fest und gestärkt werden wir nur durch Jesu bedingungslose Zuwendung. Das, was die Bibel Gnade nennt. Jesus, der Christus, der Maschiach, der Gesalbte, der Menschensohn, wie wir gerade gehört haben. Er hat durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung genommen. Er wohnt in uns. Er hat uns seine Liebe völlig unverdient zugewandt. Und er schafft das, was niemand von uns durch fromme Leistung sich aneignen könnte, oder was jemand durch irgendeinen Betrag der Welt erkaufen könnte. Es gibt keine Abkürzung im Glaubensleben. Es geht nur und alleine durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist. Gesetzliche Vorschriften, mögen sie noch so gut gemeint sein, gesetzliche Vorschriften bringen uns dem Ziel nicht näher. Warum? Ganz einfach. Gesetzliche Vorschriften machen den, der sie erfüllen kann, hochmütig und überheblich. Und gesetzliche Vorschriften machen den, der sie nicht erfüllen kann, depressiv und niedergeschlagen. Aber Jesus Christus in uns, er allein, schenkt uns die Freiheit in seiner Gnade, in seiner Liebe. Er allein schenkt uns das durch die Barmherzigkeit des Opfers, was er gebracht hat. Und er allein bringt uns zum Ziel in die ewige Heimat in Abrahams Schoß. Und darum sagt der Schreiber, die Schreiberin des Hebräerbriefes, dieser Jesus ist unvergleichlich. Es gibt keinen Vergleich, weder im Himmel noch auf der Erde mit ihm. Er ist der Herr der ewigen Heimat. Und darum geht bitte nicht zum alten System zurück. Denn, und das ist der zweite Gedanke, die Liebe ist die Macht seiner Regentschaft. Die Liebe ist die Macht seiner Regentschaft. Der Hebräerbrief ist ja bereits im dritten Buch Mose versteckt. Wer das dritte Buch Mose liest, kann es als Christ eigentlich nur verstehen, wenn er den Hebräerbrief sich dazu holt. Das dritte Buch Mose wurde im Hebräerbrief verständlich für alle im Neuen Testament geoffenbart. Und auch wenn viele moderne Theologen und wohlmeinende Humanisten es heute anders behaupten, es gibt keine Vergebung der Schuld ohne Sühne. Warum sperren wir Verbrecher ins Gefängnis? Ganz einfach, weil jeder Mensch einen innewohnenden Sinn für Gerechtigkeit an. Raub, Mord, Kindesmissbrauch oder was auch immer, unser Gerechtigkeitsempfinden sagt uns, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Da muss doch was kommen. Da muss doch eine Reaktion kommen unserer Gesellschaft. Und interessant, je weicher und je humanistischer wir in unserer Erziehung werden, je härter wird die Gewalt, die heute in unserer Gesellschaft sich manchmal völlig unkontrolliert Bahn bricht. Und unsere Gesellschaft muss darauf reagieren. Aber auch in der Vergangenheit, Auschwitz, der russische Gulag, die chinesische Kulturrevolution, ich denke, wir sind uns einig, das kann doch nicht einfach so stehen bleiben und stillschweigend übergangen werden. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, ich weiß nicht, wer es auch gelesen hat, Flucht aus Lager 14. Hier beschreibt ein Nordkoreaner seine Flucht aus dem schlimmsten KZ der nordkoreanischen Kommunisten. Er ist in diesem Lager geboren, kannte überhaupt nichts anderes wie dieses Lager, bis ihm jemanden, den er dort kennengelernt hat, überhaupt etwas von draußen berichtet hat. Und ab diesem Moment wollte er fliehen. Aber weil er geflohen ist, wurde seine Familie in Sippenhaft genommen und vermutlich getötet. Und obwohl dieser Mann ohne Gott, ohne irgendwelche ethischen Werte aufgewachsen ist, das Einzige, was ihn interessiert hat, war, wie werde ich satt? Und das Tag für Tag. Obwohl dieser Mensch keinerlei moralische Erziehung genossen hat, empfindet er Schuld. Er empfindet Scham dafür, dass er aus diesem Lager abgehauen ist. Weil er wusste, dass andere deswegen leiden müssen. Verfehlungen, für die er rein menschlich gesehen viel weniger verantwortlich ist, wie jeder von uns für seine Fehler. Trotzdem empfindet dieser Mensch, wenn man dieses Buch liest, Schuld und Scham. Er wurde ohne Liebe, ohne Wärme, ohne Zuwendung, ohne den kleinsten Mindeststandard an Essen und Trinken und Geborgenheit aufgezogen. Aber seine Schuld bereitet ihm Albträume, obwohl sie ihm von vielen ausgeredet wurde. Und dieses Beispiel hat mir gezeigt, es gibt keine Vergebung der Schuld ohne Sühne. Und das macht die Bibel ganz klar im dritten Buch Mose. Und das erfüllt sich letztlich und letztgültig in Jesus Christus. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefes. Wenn ihr euch den durchlest, werdet ihr das merken. In Jesus Christus bringt der lebendige Gott das Opfer, für das kein Tier, kein Geld, keine wie auch immer geartete menschliche Sühneleistung ausreicht. Gott bringt dieses Opfer selbst in Jesus Christus, damit wir eine Freiheit und eine Heimat bei Gott finden. Und wenn überhaupt es ein Beispiel dafür gibt, dann vielleicht dieses sehr schwache menschliche Beispiel, das ich vor einiger Zeit gelesen habe. Ein Indianerstamm versucht, durch den kalten, harten Winter zu überleben. Vermutlich noch ein härterer Winter wie der, den wir hinter uns haben. Die Jagd und die Sammelerfolge des letzten Sommers waren sehr gering. Und nun, mitten im Winter, hatten sie nur noch wenig Vorräte. Aber weil alle Hunger hatten, wurden immer wieder Vorräte aus dem gemeinsamen Versorgungszelt gestohlen. Der Hunger war einfach übergroß. Aber diese Lebensmitteldiebstähle gefährdeten nun die Existenz des ganzen Stammes. Und so hat der Häuptling ein strenges Gesetz erlassen. Wer beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt wird, der wird mit 50 Stockschlägen am Marterpfahl bestraft. Ein paar Tage später wurde nun die Mutter dieses Häuptlings beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt. Und man bringt sie vor den Häuptling und alle Indianer schauen gespannt, was wird nun der Sohn dieser Frau, der ihr Häuptling ist, was wird er tun? Wird er gerecht sein? Oder wird er bei seiner Mutter ein Auge zudrücken? Wenn diese alte Frau 50 Stockschläge abbekommt, dann ist sie tot. Aber wenn er sie verschont, dann ist er als Häuptling erledigt. Was also wird dieser Häuptling tun? Was würden die sogenannten modernen Theologen tun, die uns heute erzählen, zur Versöhnung braucht es kein Opfer? Und für meine Schuld braucht niemand zu sterben. Dieser Häuptling zieht seine Jacke aus und er lässt sich an den Marterpfahl binden und er sagt zu den jungen Kriegern, schlagt mich für sie. Und er erduldet am Marterpfahl, an seinem eigenen Körper, erduldet er sein eigenes Gesetz. Und indem dieser Häuptling sein eigenes Gesetz an sich selbst erduldet, geht seine Mutter frei aus. Ihre Schuld wird bezahlt von ihrem Sohn. Und genau das und noch viel mehr hat Jesus Christus für diese Welt getan am Kreuz. In ihm hat der lebendige Gott sein eigenes Gesetz erfüllt. In Jesus Christus hat der lebendige Gott seine Liebe und seine Gerechtigkeit, die scheinbar unvereinbar nebeneinander standen, miteinander versöhnt. Und das ist die Botschaft des Hebräerbriefes. Liebe ist die Macht der Regentschaft Gottes. Und auch darum, und der Hebräerbrief weist uns darauf hin, darum sollten nur die am Abendmahl teilnehmen, die zu diesem einmaligen und nicht zu wiederholenden Opfer ganz bewusst Ja gesagt haben. Brot und Wein, das sind die Gaben, die auf unserem Tisch stehen. Und die erinnern uns dran, dass Jesus Christus aus Liebe zu uns sein Leben gegeben hat. Und die allein sollen von dem Brot essen und von dem Kelch trinken, die daran glauben, dass Jesus Christus sie eines Tages zu sich holt in die himmlische Heimat. Die, die dieses Opfer für sich persönlich angenommen haben, die feiern im Abendmahl die Versöhnung der Liebe Gottes mit seiner Gerechtigkeit. Das Abendmahl ist die Erinnerung an das, was Jesus auf Golgatha für uns getan hat. Und der Hebräerbrief sagt, wer heute noch dem irdischen Heiligtum dient, menschlichen Gesetzen und menschlichen Vorschriften dient, wer seinen eigenen Philosophien folgt, wer glaubt, so gut zu sein, dass er keine Vergebung nötig hat, wer meint, dass er es nicht nötig hat, dass für seine Schuld jemand leiden und sterben muss, der sollte auch nicht von diesem Mahl essen. Und der sollte nicht vom Kelch trinken. Wer es nicht ertragen kann, dass für seine persönliche Schuld ein Opfer gebracht werden musste. Wer es nicht ertragen kann, dass Jesus Christus für ihn leiden und sterben musste, der sollte auch nicht zum Abendmahl gehen. Wer es dennoch tut, der verachtet das, was Jesus Christus für alle Menschen getan hat. Er verachtet die Liebe und Gnade Gottes. Zum alten religiösen System zurückkehren. Der Schreiber des Hebräerbriefes oder die Schreiberin sagt, tut das nicht. Denn nur bei Jesus findet ihr diese Macht der göttlichen Liebe. Ist damit alles erledigt? Habe ich sozusagen im Abendmahl meine Heimat und meine Freiheit gefunden? Ja und nein. Ja, aber wieso das jetzt? Ja und nein? Der dritte Gedanke, die Sehnsucht, das bleibende Lebensgefühl der Heimatlosen. Die Sehnsucht, das bleibende Gefühl der Heimatlosen. Der Hebräerbrief macht uns deutlich, auch wenn wir in Jesus Christus Heimat und Freiheit gefunden haben, ja gerade dann, wenn wir in Jesus Christus Heimat und Freiheit gefunden haben, richtig zu Hause, sind wir damit immer noch nicht. Noch nicht ganz. Diese Welt kann für Menschen, so wie wir es sind, niemals ganz Heimat und niemals ganz Freiheit sein. Warum nicht? Wieder verweist uns der Hebräerbrief auf Jesus. Seine Liebe zu uns und sein Verlangen, uns in die Freiheit und in die Heimat zu führen, das alles hat ihn vor die Stadt, vor Jerusalem, ans Kreuz gebracht. Wir Menschen haben seine Freiheit, wir haben seine Heimat, wir haben seine Liebe nicht verstanden. Wir wollten und wir wollen mit großer Mehrheit bis heute nicht, dass dieser Herr über uns herrscht. Und darum haben wir ihn als Verbrecher hingerichtet. Es waren wir alle, die ganze Menschheit, auch wenn es damals historisch Menschen für uns getan haben. Und viele moderne Theologen reihen sich heute ein in den Zeitgeist und sagen, diese Art Liebe, diese Art, die Opfer bringt, eine solche Liebe wollen wir nicht. Vor kurzem kam das bei uns im BRF, im belgischen Rundfunk, als Andacht. So was könnte man den Leuten doch nicht erzählen, dass Gott für Schuld ein Opfer fordert. Und liebe Geschwister, das wirkt sich aus. Die Ablehnung dieser opferbereiten Liebe ist bereits mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Eine Mutter, die sich für ihre Kinder aufopfert, eine solche Mutter wird heute ausgelacht. Ein Mensch, der zugunsten anderer auf sein Recht verzichtet, der gilt als Schwächling. Wer nicht aus seinem Geld auch noch den letzten Profit rausholt, der gilt als dumm. Wir brauchen heute Stärke. Wir brauchen Profitstreben. Wir brauchen wirtschaftliche Leistung. Damit mich ja niemand falsch versteht, ich sage hier nichts gegen ein gesundes ethisches Wirtschaften, damit mich ja niemand falsch versteht. Aber warum können Leute von ihrem normalen Verdienst nicht leben, während andere als Abfindung Millionen kriegen? Ich verstehe das nicht. Selbst ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim ist heute ein Ort, wo primär Geld verdient werden muss. Ein Kollege aus einem Krankenhaus, mit dem ich vor meiner theologischen Ausbildung zusammengearbeitet habe, der sagte mir jüngst am Telefon: Harald, alles, mit was wir damals angetreten sind, um Menschen zu pflegen, alles das kannst du heute vergessen. Dafür wirst du manchmal sogar abgemahnt. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts wollen weder Gnade noch wollen wir Liebe. Wir setzen auf unsere Leistung. Und darum, wenn du heute in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Firma, in deiner Uni, in der Schule davon redest, dass die Menschen Jesus brauchen zur Vergebung für ihre Schuld, dann wundere dich nicht, was passiert. Man wird dich, ähnlich wie Jesus, bildlich gesprochen, vor die Stadt jagen. Und in vielen Ländern unserer Welt ist das heute Wirklichkeit. Christen werden verfolgt, weil diese Liebe in Jesus Christus den meisten Gottesvorstellungen von einem großen, mächtigen und gewaltigen und starken Gott entgegenstehen. Weil seine Freiheit der Zuwendung und Liebe zum Menschen den Mächtigen dieser Welt ein Dorn im Auge ist. Bei uns im Westen passiert das noch nicht wörtlich, dass Menschen eingesperrt oder verfolgt werden. Das letzte Ergebnis dieser Haltung, als sich der letzte Übermensch die jüdischen Untermenschen verfolgt hat und vernichtet hat, das ist noch nicht so lange her, das haben viele noch nicht vergessen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, es fehlt nicht mehr viel. Dann ist auch das vergessen. Wer will denn heute noch daran erinnert werden? Irgendwann muss doch Schluss damit sein. So höre ich es zumindest immer wieder. Wir in Europa sind heute humanistisch. Bei uns wird keiner verfolgt oder getötet. Wir haben feinere Methoden des Mobbings, der Ausgrenzung, subtile Methoden der Ignoranz, um zu zeigen, wir brauchen diesen Jesus nicht. Und ich gebe es ehrlich zu, als mich dieser Vers, der die Jahreslosung bildet, damals vor jetzt 32 Jahren angesprochen hat, und als mein Mädchen und ich, als wir dazu Ja gesagt haben, Ja zu diesem Weg der Sehnsucht, Ja zu diesem Weg der Suche nach der wahren Freiheit, Ja zu diesem Weg der Suche nach der wahren Heimat. Damals habe ich auch den ersten Teil der Jahreslosung komplett übersehen, den man uns auch in der Jahreslosung vorenthalten hat. Denn im Zusammenhang steht da: Lasst uns nun mit ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schande tragen. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Das habe ich damals komplett übersehen. Warum wohl? Auch ich leide nicht gern. Auch ich hab's lieber gemütlich und lieber ruhig. Auch wir Christen sehnen uns heute nach Erfolg. Wir möchten anerkannt werden. Wir haben oft gewaltige Visionen und wir scheuen uns aber dann doch vor der Kraftanstrengung im tagtäglichen Leben der niedrigen Knochenarbeit. Wir liegen Gott in den Ohren und wir jammern ihm etwas vor, weil manche Leute, denen wir schon tausendmal das Evangelium gesagt haben, es einfach nicht hören wollen. Und dabei vergessen wir dann so oft, wie oft es Jesus uns sagen musste, bis wir es gehört haben. Wir haben vergessen, wie oft diejenigen unter unserer Verachtung leiden mussten, die uns vor Jahren oder Jahrzehnten das Evangelium gesagt haben. Woran mag das liegen, dass wir Christen uns immer so gern dieser Welt anpassen, anstatt dieser Welt ein Kontrastprogramm zu liefern? Könnte es sein, dass wir doch noch nicht ganz verstanden haben, was Jesus tatsächlich für uns getan hat, was es ihn gekostet hat, um uns zu erlösen? Echte, wahre Liebe, die Liebe des Herrn Jesus Christus, sie kann das Leiden an dieser Welt nicht vermeiden. Und darum, wenn du Christ bist und auf Dauer das Leiden umgehen willst, dann mach lieber was anderes. Und bitte versteht mich nicht falsch. Es geht mir heute Morgen nicht darum, masochistisch das Leiden zu suchen. Das ist in der Kirchengeschichte auch passiert. Aber das meint der Schreiber oder die Schreiberin des Hebräerbriefes nicht. Aber wer schon länger mit Jesus unterwegs ist, der wird wissen, die Liebe Gottes in Jesus Christus kann auf Dauer das Leiden nicht umgehen. Und darum findet diese Liebe auf dieser Erde zwar immer die Freiheit des Leidens, aber selten und kaum eine ruhige Heimat. Auch das ist Teil der Botschaft der Jahreslosung für 2013 und wir dürfen sie nicht überschlagen, wenn wir diese Losung verstehen wollen. Ich komme zum Schluss. Der Evangelist George Whitefield, ein Prediger im 18. Jahrhundert, hat das Wort geprägt: Nur wer droben ganz daheim ist, der kann hier richtig leben. Ich bin davon überzeugt, dass diese Jahreslosung für 2013 nur dann eine Bedeutung in unserem Leben haben wird, wenn uns wieder ganz neu die Sehnsucht packt. Die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Wenn wir mit dem Blick nach oben leben, dann kriegen Worte wie Islamismus, Eurokrise, Wirtschaftskrise, persönliche Lebenskrise, Midlife-Krise, Ehekrise und was es sonst noch für Krisen alle geben mag, all diese Krisen kriegen mit dem Blick nach oben die Bedeutung, die ihnen zusteht. Und bitte, ich will diese Krisen nicht kleinreden, dann hätte ich meinen Beruf verfehlt. Aber in jeder Krise liegt eine Chance. Jedoch, wir können uns diesen Krisen letzten Endes nur stellen, wenn wir vom Ziel her denken. Das ist unsere einzige Chance. Das ist die Chance der Christen mit der Jahreslosung für 2013. Im Gegensatz zu den allermeisten Menschen auf dieser Welt, die alles aus diesem Leben herausholen müssen, weil sie eben nur dieses eine Leben hier auf der Erde haben. Im Gegensatz dazu haben wir Christen ein Ziel. Die ewige Heimat bei unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist das, was mein Mädchen und mich bis heute in der Spur gehalten hat. Immer wenn wir in der Krise waren, immer wieder wenn wir vergessen hatten, wo wir eigentlich gestartet sind, immer dann, wenn wir aufgeben wollten, dann hat uns die Gnade dieses Wortes zurückgeholt, zurück in die Spur. Wir sind immer noch unterwegs. Wir sind immer noch auf der Suche. Unterwegs zur ewigen Heimat. Sehnsucht, das ist unser bleibendes Lebensgefühl. Unser Ziel liegt nicht auf dieser Erde. Und lasst uns das miteinander immer im Blick behalten. Und lasst uns einander immer wieder Mut machen und miteinander diese Heimat suchen. Ihr hier in Waldorf-Wiesloch und wir in Ostbelgien in St. Vith. Lasst uns miteinander hinausgehen zu ihm vor das Lager und die Schande und die Schmach nicht scheuen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Aber die zukünftige suchen wir. Und ich bin sicher, dass unser Herr Jesus uns darin trägt, in seiner Gnade. Amen.